ARD.
Bodo Ramelow ist 68 Jahre alt. Wenn der jetzt nicht Ministerpräsident bleiben kann, ist es vorstellbar, dass ein Mann wie Bodo Ramelow zurück auf die Oppositionsbank geht?
Also bei Bodo Ramelow ist alles vorstellbar. Die Macht von Björn Höcke, die ja immer so als völlig unangreifbar und dieser Mann als unangreifbar galt, die erodiert schon ein ganzes Stück.
Ich habe das immer wieder erlebt, wie nicht nur am Ende solcher Veranstaltungen und Reden von Höcke, nicht nur er Tränen vor Begeisterung über sich selbst in den Augen hat, sondern auch Teilnehmer und Teilnehmer dieser Veranstaltung.
Also Mayo Vogt zum Beispiel hat also in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung immer großen Wert auf seine universitären Titel gelegt, Professor Dr. Mario Vogt. Und interessant ist zum Beispiel, ist mir jetzt aufgefallen, auf sämtlichen Wahlplakaten, die du in Thüringen siehst, Mario Vogt verzichtet komplett auf diese Titel. Da steht nirgendwo mehr Professor Dr. Mario Vogt.
Herzlich willkommen zu einem der Investigativ hinter der Recherche. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Diesmal soll es mit Blick auf die Landtagswahlen am 1. September um Thüringen gehen. Dafür ist zugeschaltet aus dem MDR Landesfunkhaus in Erfurt mein Kollege Ludwig Kenzia. Hallo Ludwig.
Ja, hallo.
Und ich freue mich auch, dass Thomas Datt wieder Zeit gefunden hat und mit mir hier im Studio ist. Hallo Thomas.
Hi Cecilia.
Ludwig, es sind nur noch wenige Wochen bis zur Landtagswahl. Wir hatten ja in der letzten Folge über die Landtagswahlen in Sachsen gesprochen und da gibt es die beiden Hauptkontrahenten CDU und AfD. Das war auch schon 2019 so. In Thüringen, das ist zumindest so mein Gefühl, da ist mehr Bewegung drin in der Thüringer politischen Landschaft, oder?
Naja, auf jeden Fall deshalb, weil natürlich die AfD besonders zum Ende des letzten Jahres und auch Anfang dieses Jahres immer mehr an Kraft gewonnen hatte erstmal. Nach wie vor natürlich nach den letzten Umfragen stärkste Kraft ist, allerdings auch wieder eingebüßt hat. Aber so gerade um den Jahreswechsel in der ersten Jahreshälfte sah es ja so aus, als wenn Björn Höcke und seine Leute sogar von vielleicht eventuell einer absoluten Mehrheit träumen konnten. Davon sind sie wieder weit entfernt. Inzwischen ist das BSW aufgetaucht mit Katja Wolf, der ehemaligen Eisenacher Oberbürgermeisterin an der Spitze. Die mischen den Laden hier auch ganz kräftig auf. Also ja, da ist viel Bewegung drin hier in Thüringen.
Wahrscheinlich wird das jetzige Regierungsbündnis, geführt von den Linken unter Bodo Ramelow mit SPD und Grünen, vermutlich Schwierigkeiten haben, diese Regierung fortzuführen.
Auf jeden Fall. Also nach den letzten Umfragen hat also Bodo Ramelow mit dem jetzigen Rot-Rot-Grünen-Bündnis aus Linken, SPD und Grünen so gut wie keine Chance, dass das weitergeführt werden kann. Was dann nach dem 1. September kommt, das ist völlig offen. Es gibt halt ja verschiedene Szenarien. Da muss man halt mal gucken, da ist viel Bewegung drin. Einerseits ist es durchaus denkbar, dass eventuell das BSW vielleicht so viel bekommt, dass die sozusagen die stärkste Kraft werden, also nach der AfD. Aber mit der AfD will keiner und wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach hier niemand koalieren in Thüringen, sodass es dann verschiedene Bündnisoptionen geben könnte, die möglicherweise vielleicht sogar auch eine Regierung bilden könnten, die tatsächlich endlich mal eine Mehrheit hat. Denn es ist ja erinnert, in Thüringen, die jetzige Regierung oder Bodo Ramelow ist ja eine Minderheitsregierung.
Ich habe neulich einen Podcast gehört, der heißt Thüringen 2024, was wäre wenn, von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da war zu Gast der Journalist Martin Debes und der hat was Interessantes gesagt. Der hat gesagt, Thüringen war schon immer schwer regierbar und hat es auf die Kleinstaaterei zurückgeführt. Nochmal die Frage an dich, Ludwig, ist da was dran?
Naja, wenn es Martin Debes schreibt, wird es wohl stimmen.
Weiß ich nicht.
Nein, also ich muss dazu sagen, ich kenne Martin Debes schon sehr, sehr lange als Kollegen hier in Thüringen. Und ja, wenn man dieser These folgt, da ist schon ein bisschen was dran. Thüringen ist ja so ein Flickenteppich aus, sagen wir mal vorsichtig, so ein bisschen regionale Landsmannschaften. Da haben wir in Nordthüringen haben wir das Eichsfeld, das stark katholisch geprägt ist. Und die Eichsfelder, die haben schon nicht nur in diesem Jahrhundert, sondern im letzten Jahrhundert sich nicht Richtung Erfurt orientiert und waren eher doch immer in Richtung so den Bereich Niedersachsen, Hessen Richtung Göttingen rüber. Also die konnten mit Erfurt noch nie viel anfangen und schon gar nicht als Landeshauptstadt. Alles, was hinter dem Rennsteig ist, das ist auch so wie ein bisschen in den Südthüringer Landkreisen, die sehen sich auch ein bisschen autonomer. Besonders in Ostthüringen gibt es auch viele, die so ein bisschen, sagen wir mal, in den westsächsischen Raum sich orientieren. Also ja, das hat schon ein bisschen was mit einem Flickenteppich manchmal zu tun, weil das nicht so zusammen. Auch die Städte übrigens. Es ist zum Beispiel nie gelungen, in all diesen über 30 Jahren nach der deutschen Einheit eine Metropolregion Erfurt-Weimar-Jena zu gründen. Das hat nicht funktioniert.
Thomas, du lebst ja in Sachsen, bist natürlich aber viel unterwegs, auch in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen. Wie hast du denn so die politische Landschaft seit der Regierung Ramelow wahrgenommen in den letzten 10 Jahren?
Also ich würde sagen, dass sich auf den ersten Blick nicht so viel verändert hat. Thüringen ist halt immer eine Spur gemütlicher als Sachsen. Ist halt auch viel kleinteiliger. Also wir haben ja auch in Sonneberg gedreht, da ist nicht nur für den Dialekt, sondern auch von dem Blick auf die eigene Region, der ist so stark davon geprägt, dass viele Sachen außerhalb gar nicht interessieren. Also Thüringen ist da schon sehr eigen. Viel geändert hat sich da aus meiner Sicht nicht. Man darf ja nicht vergessen, dass die Versuche der rot-rot-grünen Regierung, die ja jetzt nur noch eine Minderheit hat, ja gescheitert sind, zum Beispiel eine Kommunalreform durchzuführen. Und sie sind, glaube ich, auch gescheitert. Deshalb, weil man zu wenig das Selbstbewusstsein und das Lokalbewusstsein der Leute ernst genommen hat.
Man darf halt auch nicht vergessen, ein nicht unwichtiger Teil auch dieser Koalition, als sie noch eine Mehrheit hatte, sind ja auch die Grünen. Und die Grünen in Thüringen zum Beispiel, die haben halt schon seit vielen, vielen Jahren oder fast Jahrzehnten das Problem, dass sie einfach im ländlichen Raum nicht verankert sind. Ihre stärksten Regionen sind halt Jena, sie sind Weimar, Erfurt natürlich auch. Das ist schon schwierig und die Verankerung in den ländlichen Gebieten, da hat sich Rot-Rot-Grün aus meiner Sicht sehr, sehr schwer getan.
Weil ihr es gerade angesprochen habt, Thüringen ist insofern auch besonders, ist das erste Bundesland, wo es einen linken Ministerpräsidenten gibt. Seit 2014 Bodo Ramelow. Ich bin ja selbst auch Thüringerin. Einerseits war Bodo Ramelow durchaus bekannt. Der war ja schon lange Landespolitiker. Den kannten die Thüringer. Man war schon auch ein bisschen skeptisch, was das jetzt wird mit einem linken Ministerpräsidenten. Und es gab ja damals auch so Szenarien, so nach dem Motto, Thüringen wird untergehen und so weiter mit einem linken Ministerpräsidenten. Da kann man jetzt mal konstatieren, Thüringen steht immer noch 10 Jahre später. Woran hat man denn als Thüringer Bürger, Ludwig, gemerkt, dass es eine linksgeführte rot-rot-grüne Koalition gibt?
Ehrlich gesagt nicht sofort und auch nicht so direkt. Also sagen wir mal so, wer sich ein bisschen intensiver mit Landespolitik, so wie wir als Journalistinnen und Journalisten auskennt oder sich damit beschäftigt, sicherlich schon. Aber für den normalen Bürger draußen auf der Straße hat sich eigentlich jetzt nicht so dramatisch viel geändert. Aber es gab halt auch Leute, die sind dann auf die Straße gezogen und haben dann irgendwie demonstriert mit DDR-Fahnen und haben gesagt, ja, Thüringen wird jetzt so ein Nordkorea und so ein Quatsch. Also das war teilweise schon ein bisschen spooky, was hier passiert ist. Das ganze Konstrukt hat auch nur funktioniert mit Bodo Ramelow. Es hat keinen Politiker oder Politikerin in der Linken gegeben, die in der Lage gewesen wäre, diese Position auszufüllen. Man muss ja sich immer klar vor Augen führen, bis Bodo Ramelow 2014 die Landesregierung übernommen hat als Ministerpräsident, hatten wir ja in Thüringen von 1990 an immer eine CDU-geführte Landesregierung, also immer CDU-Ministerpräsidenten. Und zwischen 1999 und 2009, also bis Dieter Althaus da zurückgetreten ist und Christine Lieberknecht Ministerpräsidentin wurde und koalieren musste mit der SPD, weil sie keine eigene Mehrheit mehr hatte, hat die CDU auch allein regiert. Da hat sich ein Politikstil herausgebildet, der doch teilweise manchmal sehr, sehr, ich würde mal vorsichtig in Anführungsstrichen sagen, leicht monarchisch gewesen ist. Also die CDU hat sich immer doch sehr, sehr in ihrer Regierungs, nicht nur in ihrer Regierungsverantwortung gesonnt, sondern hat eben auch, sagen wir mal, so ein bisschen manchmal so diesen Nimbus des von oben herab Regierens gehabt und auch in die Region hinein. Das ist nicht immer gut angekommen, da gab es auch immer viel Zoff und viel gestreitet, dann musste die CDU sich auch erstmal in der Oppositionsrolle nach 2014 zurechtfinden. Und Bodo Ramelow hat sicherlich dafür erstmal gesorgt, dass das schon ein bisschen anderer Politikstil wurde. Das ist ein bisschen auch transparenter in der Koalition selber. Also da hat er zumindest versucht, auch eine andere Form der Kommunikation auch zu finden, auch im Landtag, auch auf die Leute zuzugehen und so weiter. Eines der wichtigsten, auch besonders sagen wir mal doch etwas politisch-ideologischen Projekte, war eine Reform des Thüringer Verfassungsschutzes. Der wurde also brutalst eingegrenzt und das Verfassungsschutzgesetz wurde da nochmal geändert. Also da ist schon einiges in Bewegung geraten.
Thomas, aus deiner Beobachterposition heraus, war die Politik aus Thüringen heraus eine andere?
Ich glaube, Bodo Ramelow hat das Land sehr seriös und sehr solide verwaltet. Er ist ja auch so ein landesväterlicher Typ und er ist natürlich auch ein erfahrener Verhandler als alter Gewerkschafter. Das kam ihm natürlich in vielen Punkten zugute. Er konnte, obwohl er ja manchmal auch sehr temperamentvoll sein kann, doch immer wieder auch Leute zusammenbringen und vermitteln. Das ist ihm, glaube ich, gelungen. Aber ich würde sagen, ansonsten sind ja auch die strukturellen Probleme, die die Ostländer haben, überall die gleichen.
Na, dann lass uns mal schauen auf 10 Jahre Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow. Ich habe neulich ihn in einem Podcast gehört bei Kollegen der Funke Mediengruppe. Und da hat er als große Errungenschaften seiner Regierungszeit zum Beispiel die Verfassungsänderung angeführt, nämlich dass das Ehrenamt gestärkt worden ist. Gleichwertigkeit der Regionen, glaube ich, ist ein wichtiges Thema in Thüringen. Nachhaltigkeit. Dann hat er gesagt, Thüringen hat über 7000 Lehrer neu eingestellt. Natürlich reicht es immer noch nicht, das ist ihm auch klar. Und es gibt ein spezielles Anwerbungsprogramm für Arbeitskräfte aus Vietnam und der Mongolei. Sind das tatsächlich die Punkte, Ludwig, die wichtig waren in Thüringen?
Ja, es ist richtig. Auch diese Sache mit dem Ehrenamt und der Verfassungsänderung, da hat Rot-Rot-Grün sicherlich dran geschraubt. Aber da hat auch die CDU mitgeschraubt, weil ohne die CDU wäre das unter dieser Minderheitsregierung gar nicht möglich gewesen. Also auch da musste man sich immer einigen. Bei den Lehrern ist das halt eben so. Na ja, klar, sie haben halt Lehrer eingestellt, aber es sind halt eben auch ganz, ganz viele Lehrer in Ruhestand gegangen. Deswegen ist das Problem des Lehrermangels natürlich überhaupt nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, es fehlen nach wie vor Lehrer. Die Unterrichtsausfallzahlen sind nach wie vor sehr hoch und sehr extrem. Also man bemüht sich, also die Landesregierung hat versucht, vieles, wie man so schön sagt, auf die Kette zu bringen, aber es ist halt eben nicht so einfach und das ist jetzt nicht ein strukturelles oder ein singuläres Thüringer Problem, da gebe ich auch Thomas recht, das ist ein Problem aller Bundesländer und die Möglichkeiten eines einzelnen Bundeslandes sind ja auch im Kontext der Bundespolitik, zum Beispiel Bundesgesetzgebung und so weiter, ja auch immer nur sehr begrenzt.
Was ist denn nicht gut gelaufen unter Bodo Ramelow und Rot-Rot-Grün in Thüringen, deiner Meinung nach?
Die Landesregierung hatte natürlich in der letzten Legislatur natürlich die Problematik, dass sie eben als Minderheitsregierung agieren musste. Das war halt auch nicht so einfach. Was ein großes Problem ist und was sie letztendlich nicht wirklich in den Griff gekriegt haben, ist die ganze Frage der Aufnahme und auch der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. Das war nach wie vor bis heute immer ein großes Problem und ist es auch immer noch. Ich erinnere an die großen Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, die es da gegeben hat um die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Das hat die Landesregierung nicht in den Griff gekriegt. Man hat ja 2014 Folgendes gemacht. Man hat das Justizministerium, das die Grünen damals bekommen haben unter Dieter Lauinger. Man hat dem Justizministerium damals auch den gesamten Bereich Flüchtlinge und Migration mit dazu gegeben. Und man muss ehrlicherweise sagen, dieses Experiment ist de facto gescheitert. Zwischendurch waren die Situationen teilweise so dramatisch gewesen, dass Ramelow das selbst in die Staatskanzlei zu sich geholt hat. Dann hat man das irgendwie so ein bisschen halbwegs in den Griff gekriegt und dann ist es wieder eskaliert. Und jetzt liegt es bei Georg Mayer, das ist der Innenminister, SPD-Vorsitzender hier in Thüringen. Der hat das jetzt so ein bisschen besser in den Griff bekommen. Woran sie auch gescheitert sind, sie haben versucht, ein Landesamt für Migration zu gründen, dass das in die Hand nehmen sollte. Das Projekt ist komplett nach hinten losgegangen, hat nicht funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist auch von außen betrachtet nach wie vor rätselhaft, wie eine selbst erklärt linke Regierung es innerhalb dieser vielen Jahre nicht geschafft hat, die Erstaufnahme ordentlich zu regeln. Thüringen hat ja damals in der Flüchtlingskrise 15/16 wesentlich besser dargestanden als zum Beispiel Sachsen, wo man damals gar nicht die baulichen Möglichkeiten hatte. Und man muss unterm Strich sagen, dass die beiden grünen Minister, die dafür zuständig waren, offensichtlich damit überfordert waren. Die Frage ist auch, warum sich über so viele Jahre ziehen konnte. Also da ist eine Regierung, glaube ich, auch ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Da hat die Regierung sich über viele Jahre ein Eigentor nach dem anderen geschossen.
Thema sogenannte Postenaffäre. Der Landesrechnungshof hat die Personalpolitik der Landesregierung beanstandet, gab sogar den Vorwurf der Untreue. Die CDU hat dann einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen. Das hat für Unruhe gesorgt im Land.
Ja, das hat für Unruhe gesorgt im Land und vor allem auch deshalb für Unruhe gesorgt, weil ja Bodo Ramelow 2014 auch als ein Ministerpräsident angetreten ist, der ja sozusagen versucht hat, eben einen anderen Weg zu gehen, der selber in den Jahren, als er Oppositionsführer war, gegen CDU-Personalfilz gewettert hat. Und nun kommt der eigene Landesrechnungshof und wirft ihm als Chef dieser Landesregierung, natürlich nicht ihm persönlich, aber ihm als Ministerpräsident und auch seinem Staatskanzleiminister Benjamin Hoff vor, Leute aus Parteikreisen mit Posten versorgt zu haben.
Interessant fand ich, dass ja im Zuge dieses Untersuchungsausschusses auch die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht ausgesagt hat. Und da ging es um einen ähnlichen Fall, da ging es auch um eine Staatssekretärin.
Genau, und da hat dann Rot-Rot-Grün gesagt, wir werden als Untersuchungsgegenstand auch noch die Legislaturperiode 2009 bis 2014 unter Christine Lieberknecht mit einbeziehen in die Untersuchung. um da zu gucken, ob da nicht eventuell auch sowas passiert ist. Und jetzt muss man halt auch dazu sagen,
das ist... Sitzt die CDU da im Glashaus?
Ja, natürlich. Also mal abgesehen davon, das ist natürlich von der CDU in gewisser Weise ein ganzes Stück auch geheuchelt, weil, was ich vorhin gesagt habe, die CDU hat zwischen 1990 und 2014 hat sie immer den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin und weite Teile der Minister gestellt, des Kabinetts. Sie war zwischen 99 und 2009 10 Jahre lang in der absoluten Mehrheit. Das heißt, sie konnte de facto tun und lassen, was sie wollte. Und natürlich hat die Thüringer CDU selber über all diese vielen, vielen Jahrzehnte diverseste Menschen, diverseste Politiker, Ex-Landtagsabgeordnete mit Posten und Pöstchen irgendwo versorgt.
Hat das jetzt die Thüringer Bürger wirklich bewegt, diese Geschichte?
In erster Linie ist es eine Story, die in der politischen Blase natürlich gern durchdiskutiert, durchgeheizt wird. Mario Vogt und sein parlamentarischer Geschäftsführer Bühl, die tragen das natürlich permanent in die Öffentlichkeit mit Pressemitteilungen. Ob das ernsthaft gefruchtet hat und ob das wirklich jetzt auch für die Wahl entscheidend ist oder auch besonders für die Person Bodo Ramelow, dass ihm das geschadet hat, kann ich schlecht einschätzen, kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen.
Bodo Ramelow will zum dritten Mal Thüringer Ministerpräsident werden. So ein bisschen salopp gesagt, kommt er mir vor wie ein Feldherr ohne Armee. Die eigenen Truppen, die Partei Die Linke, die schwächelt extrem. Die hatten 2019 noch, ich glaube, 31%. Jetzt liegen die, je nachdem, was man für eine Umfrage anschaut, zwischen 11% und 12%. Die Koalitionspartner sind eben auch irgendwie teilweise abhanden gekommen. Die Grünen liegen unter 5% bei 4%. Die SPD 7%. Wie will Bodo Ramelow das eigentlich schaffen, Ministerpräsident zu bleiben in Thüringen?
Also erstens ist es eine Kämpfernatur. Das ist ein Typ, der sich da schon auch in die Bresche wirft und da auch nicht einfach aufgibt. Ich bin mir nicht sicher, ob er im Innersten seines Herzens und seines politischen Verständnisses wirklich dran glaubt, dass er Ministerpräsident bleibt. Aber er wird diese Botschaft weiter nach draußen tragen. Und die Linke in Thüringen hat gerade ein massives Problem. Die Linke in Thüringen bröckelt. Die Umfragewerte sind schlecht. Die Partei hat meiner Meinung nach auch ein Personalproblem an nachrückenden Leuten, die in Führungsebenen gehen. Der jetzige, noch aktuelle Fraktionschef der Linken im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, hört auf. Der verlässt die Politik, geht weg, wandert mit seiner Familie nach Norwegen aus. Andere, sagen wir mal, gute Leute, die ehemalige Parteivorsitzende Susanne Hennig-Welso ist inzwischen in Berlin. Andere wie Martina Renner auch in Berlin im Bundestag. Mhm. Also das wird schwierig und Ramelow wird sagen, dann werde ich zwar vielleicht nicht Ministerpräsident, aber ich werde zumindest versuchen, mit meinem Gesicht, mit meiner Stimme, mit meinem Auftreten wenigstens meiner Partei noch ein paar Stimmen, ein paar Prozentpunkte einfach zu retten in dieser Landtagswahl.
Es gibt ja immer so Umfragen, wen würden Sie wählen, wenn Sie den Ministerpräsidenten direkt wählen würden? Fast die Hälfte der Thüringer würden Bodo Ramelow wählen. Was hat der für eine Strategie? Also wie will der die Thüringer überzeugen, ihn nochmal zu wählen?
Also erstens mal bringt er den Amtsbonus als Ministerpräsident mit. Das sind ja schon mal ganz viele Prozentpunkte, die du da hast. So, und dann setzt er natürlich einfach drauf, indem er sagt, ich habe jetzt faktisch seit 2014, also 10 Jahre lang, dieses Land durch verschiedene Höhen und Tiefen geführt. Er wird eben einfach den Landesvater auch verkörpern, in der Hoffnung, dass einfach genügend Menschen sagen, ja, Mensch, den finden wir eigentlich ganz toll, den wählen wir.
Ja. Es wird ja im Grunde auch nur mit ihm geworben. Es ist so ähnlich wie beim BSW Sarah Wagenknecht sozusagen, die zentrale Figur ist, so ist hier, aber er ist ja immerhin im Unterschied zu Sarah Wagenknecht in Thüringen vor Ort und aktiv. Bodo Ramelow, die zentrale Person. Ich sehe das wie Ludwig. Ramelow ist ein Kämpfer. Der hat, glaube ich, schon den Ehrgeiz, selbst wenn er das nicht für realistisch hält, sagen wir mal, diese Rennen zumindest offen zu halten. Und findet, wird eine interessante Frage werden. Wenn man sich das jetzt anguckt, könnte man ja erstmal sagen, ist ein Vierkampf, aber ich würde Höcke mal ausgliedern, weil ich glaube, dadurch, dass relativ klar ist, dass BSW so gut in den Umfragen liegt, dass es ein Vierparteienparlament geben wird, ist relativ aussichtslos für die AfD, dass sie irgendwie nur in die Nähe einer absoluten Mehrheit kommen. Das heißt, Höcke, der auch selbst bei eigenen Anhängern doch auch in gewisser Hinsicht zum Teil umstritten ist, wird keine Chance haben, Ministerpräsident zu werden. Also am Ende werden wir aber vielleicht einen Dreikampf haben zwischen Frau Wolf vom BSW, zwischen Herrn Vogt und Ramelow. Und das könnte tatsächlich am Ende interessant werden, weil wenn sich jetzt auf diesen Dreikampf zuspitzt, das BSW hat eine starke Frontfrau mit Frau Wagenknecht, hat dieses Friedensthema, was im Osten absolut gut ankommt. Vogt präsentiert sich als Wechselalternative, ist aber jemand, der keine Regierungserfahrung hat und der auch, ehrlich gesagt, politisch relativ blass wirkt. Und Ramelow, der eben Erfahrung hat und ja auch tatsächlich von der Persönlichkeit die größte Statur hat.
Bodo Ramelow ist 68 Jahre alt. Wenn der jetzt nicht die erforderlichen Mehrheiten zusammenkriegt und nicht Ministerpräsident bleiben kann, Ludwig, ist es vorstellbar, dass ein Mann wie Bodo Ramelow zurück auf die Oppositionsbank geht? Was glaubst du?
Bei Bodo Ramelow ist alles vorstellbar. Ich kenne Bodo Ramelow jetzt seit über 20 Jahren, so aus meiner journalistischen Karriere heraus. Und Bodo Ramelow überrascht immer wieder. Wenn er nicht emotional wird, dann ist er ein gewiefter Taktiker. Ja? Und er kann auch hin und wieder ein guter Stratege sein. Ich bin mir nicht sicher, was er besser ist, ein guter Taktiker oder ein guter Stratege. Ich traue ihm aber auch zu, dass er sagt, das interessiert mich alles nicht, ich bin raus. Ich gehe. Ja?
Und das wäre dann das Aus für die Thüringer Linke?
Das wäre jetzt nicht das Aus für die Thüringer Linke, aber es wäre wirklich schwierig. Das wäre nicht ganz einfach. Da muss man halt mal gucken. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann auch in der Thüringer Linken da vielleicht den ein oder anderen möglichen Machtkampf nochmal gibt.
Wobei, klar, an der Person Ramelow hängt sich ja viel. Andererseits ist es, glaube ich, in Thüringen nicht anders als in anderen Ostländern. Die Linke wird im Moment, dieser Trend hält ja jetzt schon seit ein paar Monaten relativ stabil an, offenbar sehr stark vom BSW beerbt. Und ich glaube, die Frage wird sein, wie die Linke sich überhaupt neu erfinden kann, um der Gefahr des völligen Zersplitterns und Abrutschen in den nächsten Jahren zu begegnen.
Ich würde jetzt mal beim größten Konkurrenten aus meiner Sicht für Bodo Ramelow weitergehen. Das ist Mario Vogt. Die CDU liegt ungefähr bei 23%. Das sind 2% mehr als 2019. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist stabil. Vor der Landtagswahl in Thüringen 2019, da gab es relativ viel hin und her und Zwist unter dem damaligen CDU-Chef Mike Moring. Mario Vogt hat ihn dann abgelöst als Fraktionsvorsitzender, ist seit 2022 Chef der CDU in Thüringen. Konnte der jetzt so ein bisschen Ruhe in die CDU reinbringen, in die CDU Thüringen, Ludwig?
Ja, also ich denke schon, das ist jetzt auch nicht in so einem Burgfrieden. Die ganze CDU-Fraktion, die ganze Landes-CDU hat sich einfach seit 2014 über viele Jahre wahnsinnig schwer getan zu akzeptieren, dass sie in der Oppositionsrolle sind. Und es hat die Landes-CDU selbst, die hat das, glaube ich, echt hart getroffen. Die waren, glaube ich, auf die Möglichkeit, auf die taktische Möglichkeit, dass sie bei dieser Landtagswahl 2014 vielleicht wirklich mal den Kürzeren ziehen könnten, überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Dann kam dieser ganze Kemmerich-Irrsinn. Und man muss halt dazu sagen, Mario Vogt hat das dann tatsächlich versucht, einfach in die Hand zu nehmen. Weil ansonsten wäre diese Thüringer CDU völlig erodiert. Also das wäre, glaube ich, irgendwann komplett so richtig kaputt gegangen. Und ich würde schon sagen, dass Vogt zumindest jetzt erstmal da Ruhe reingebracht hat. Auch für ihn gilt natürlich wie für alle anderen Politiker. Das Wahlergebnis wird entscheidend werden, wie sicher er am Sattel sitzt. Aber ich denke momentan, derzeit, aktuell ist er, glaube ich, unangefochten auf seiner Position als Parteichef und auch als Fraktionsvorsitzender natürlich.
Mario Vogt ist relativ jung, 47 Jahre alt, hat Politikwissenschaft studiert, Hochschullehrer, hat seinen Wahlkreis im Saale-Holzland-Kreis. Der wirkt immer erstmal so als Person eher bedächtig, hat dann aber auch immer mal so, naja, haut dann auch mal so auf die Pauke. Ich erinnere mich nur an die Energiestasi-Geschichte wegen des umstrittenen Heizungsgesetzes. Kann Mario Vogt die Thüringer überzeugen? Was glaubst du?
Ist ja Professor an einer privaten Hochschule in Potsdam für Kommunikation und Politik und so weiter. Also er ist ja vor allem so ein ausgewiesener Experte für das Thema Wahlcampaigning. Er hat da sich so ein bisschen auch so eine Beraterkarriere, so eine zweite Karriere, also als Politikberatung, Politikmanagement, Organisation, Wahlbeobachtung, Politikanalyse so ein bisschen aufgebaut und hatte, glaube ich, eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ihn irgendwie, sagen wir mal, die politische Bühne als Parteichef in Thüringen nochmal erreicht. Könnte. Und dann kam die Kemmerich-Wahl. Und dann kam sozusagen der ganze Absturz von Mike Moring im Zusammenhang mit der Kemmerich-Wahl. Und dann war klar, jetzt muss irgendjemand mit übernehmen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er sich so wirklich im tiefsten Inneren seines Herzens mit dieser Rolle wirklich wohlfühlt. Diesen volkstümelnden, draußen im ländlichen Raum unterwegs seienden Mann zu spielen, Politiker zu spielen. Und ich sage jetzt mal bewusst auch spielen, weil ich manchmal den Eindruck habe, er muss sich das schon draufdrücken.
Er ist es nicht wirklich,
meinst du? Er ist nicht so ein volksnaher Typ. Das fällt ihm schon nicht so leicht. Er ist eher doch so ein bisschen intellektueller. Und er muss sich, glaube ich, manchmal auch so für diese politische Attacke, da muss er sich, glaube ich, manchmal mal echt zwingen, so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, dass der Wähler dann da auch ein gutes Gespür hat. Und die Frage ist, ob er ihm das wirklich alles so klar und deutlich abkauft. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also Mayo Fuchs hat in den vergangenen Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung immer großen Wert auf seine universitären Titel gelegt, Professor Dr. Mario Vogt. Und interessant ist zum Beispiel, ist mir jetzt aufgefallen, auf sämtlichen Wahlplakaten, die du in Thüringen siehst, auf sämtlichen Wahlplakaten, Politiker werben ja gerne mit ihren akademischen Titeln, ne? Dr. So und so, Frau Dr. so und so, Herr Professor so und so. Und Mario Vogt verzichtet komplett auf diese Titel. Da steht nirgendwo mehr Professor Dr. Mario Vogt.
Und soll mehr Volksnähe
natürlich
bedeuten?
Die Strategie dahinter ist, er versucht dieses Professorale, dieses bisschen leicht von oben herab Erklärende, weil er manchmal ja auch so ein bisschen rüberkommt, so ein bisschen Besserwisserische, das will er, glaube ich, irgendwie versuchen, damit auch abzuschütteln.
Vogt muss natürlich auch erstmal schaffen, die Wähler davon zu überzeugen, dass er wirklich durchsetzungsstark ist. Und da gibt's eine Sache, da hat er auch nach seiner eigenen Einschätzung keine gute Figur gemacht. Es gab ja damals nach diesem Desaster mit der Kemmerich-Wahl, gab es ja dann den sogenannten Stabilitätspakt. Das heißt, Ramelow wurde wiedergewählt als Ministerpräsident, hatte keine eigene Mehrheit im Parlament. Es gab diese Vereinbarung mit der CDU und dazu gehörte auch, dass es dann 21 Neuwahlen zum Landtag geben sollte. Das wurde dann wegen Corona verschoben. Aber im selben Jahr haben dann sowohl CDU-Abgeordnete als auch linken Abgeordnete verhindert, dass es zu der nötigen Auflösung des Parlaments kommen kann. Man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und da hat es Vogt nicht geschafft, die Leute in seiner Fraktion auf Linie zu bringen. Das heißt, an seiner Durchsetzungskraft bestehen, wenn man die Vergangenheit anguckt, durchaus Zweifel. Was auffällig ist, dass er versucht, über die Boulevardmedien, vornehmlich über die Bild-Zeitung, diesen populistischen Ton zu treffen. Und das ist natürlich eine Frage, ob er das in dem Wahlkampf, sagen wir mal, filigraner hinkriegt als in der Vergangenheit. Wir erinnern uns ja, wie das manchmal so bei Leuten ist, die eigentlich nicht populistisch agieren. Wenn sie es dann mal versuchen, hauen sie dann noch zu sehr in den Farbtopf und dann spritzt es ganz schön. So war das ja, als er da von Habecks Energiestasi sprach und ja dann natürlich zurückrudern musste, weil das aus einer Warte eines konservativen, seriösen Politikers natürlich einfach zu viel war.
Und was ja nun wirklich auch vorbei ist, sind die Zeiten der Alleinregierung. Das heißt, die CDU, wenn sie regieren will in Thüringen, braucht sie einen Koalitionspartner, einen oder vielleicht auch zwei. AfD und Linke kommen da nicht in Frage seitens der CDU. Die FDP ist gerade bei 2%, die wird also nicht im Landtag vertreten sein, so wie es jetzt aussieht. Die Grünen sieht auch nicht so gut aus, SPD 7%. Da bleibt ja eigentlich nur das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die liegen jetzt ungefähr bei 21%. Aber so richtig einfach macht es ja eine Sarah Wagenknecht möglichen Koalitionären gerade nicht. Wie ist denn da so die Stimmung in Thüringen bezüglich dem BSW und der CDU?
Also für Mario Vogt ist es momentan total unangenehm. Weil Mario Vogt, der hat das Problem, dass er seine politischen Inhalte, die er rüberbringen will, gerade im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten, halt schlecht platzieren kann, weil er ständig nach Koalitionsfragen des BSW gefragt wird. Aber nicht nach dem, was seine Agenda ist. Ne? Da wird halt gefragt, ja, würden Sie einer Ministerpräsidentin Katja Wolf zustimmen oder haben Sie mit Frau Wolf schon mal gesprochen? Also, und das ist für den natürlich total blöd, weil der halt einfach gerade einfach seine Agenda nicht richtig platzieren kann. Ja, bestes Beispiel, die Woche gab es also eine Pressekonferenz, da hat er mit seinem bildungspolitischen Sprecher Tischner in einer Schule eine PK gegeben zum Thema Bildung in Thüringen. So, beliebtes Oppositionsthema, Ramelow-Regierung vor sich hertreiben, zu sagen, Lehrermangel und so weiter. Ne? Waren die also drauf gewappnet, das zu machen. Ne? Waren genügend Journalisten da. Mitten in diese PK platzt also die Meldung rein, dass Sarah Wagenknecht gesagt hat, naja, also wenn Koalitionspartner, dann müssen die aber auch unsere Ukraine-Agenda verfolgen. Also das, was wir als Ukraine-Politik sehen. Die müssen uns da Folgen zustimmen oder das mit unterstützen. So, was passiert auf der PK? Sämtliche Journalisten, die das alles auf ihren Handys plötzlich bekommen, fragen natürlich Mario Vogt, Frau Wagenknecht hat sich gerade gemeldet, was sagen Sie denn dazu? Und da war das ganze Bildungsthema vom Tisch. Also ist für ihn momentan halt einfach irgendwie blöd.
Ne? Weil er hat es auch versucht, so ein bisschen zu umschiffen.
Ja, ne? Ja,
also
mit, klar.
Er war schon immer eine diplomatische Macht
genau.
So weiter.
Aber er kann es halt derzeit schlecht platzieren. Das BSW ist für ihn bei jeder PK der rosa Elefant im Raum.
Nun ist es ja im Wahlkampf so, dass man versucht, mit irgendwelchen Themensetzungen, Zuspitzungen, sich selber in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. Ganz normal. Aber ich glaube, es ist eigentlich ganz klar, sowohl bei der CDU in Sachsen als auch bei der CDU in Thüringen, wenn es nicht anders geht, wenn es die Mehrheitsverhältnisse hergeben, dann werden wir natürlich mit dem BSW regieren. Und das steht auch für Mario Vogt meines Erachtens außer Frage. Er hat da auf der anderen Seite mit der Frau Wolf eine Partnerin, die als Kommunalpolitikerin, als langjährige Oberbürgermeisterin von Eisenach Pragmatikerin genug ist und ob Sarah Wagenknecht davon ihrer Ukraine-Politik erzählt. Klar, das macht sie natürlich, um Stimmengewinne zu maximieren. Aber am Ende scheidet der Landtag von Thüringen und die Landesregierung von Thüringen über die deutsche Position zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das ist also aus meiner Sicht ein Wahlkampfthema, was am Ende inhaltlich gar keine Rolle spielen wird bei der Landespolitik. Ramelow unterstützt natürlich Waffenexporte an die Ukraine aus Deutschland. Vogt ist eigentlich ein Transatlantiker, der steht ganz klar eigentlich hinter der NATO-Politik der Unterstützung für die Ukraine. Jetzt setzen sich beide so ein bisschen ab von ihren bisherigen Positionen. Ramelow hat Orbán gelobt für seine Besuche bei Putin und Vermittlungsversuche. Und auch Vogt versucht jetzt zu betonen, dass man auf diplomatischem Weg verstärkt Bemühungen machen muss von Seiten der Bundesregierung. Die Frage ist, ob das verfangen wird, weil diese Themen haben AfD und BSW so früh und so stark besetzt, dass ich denke mal, dass es für die Linken und auch für die CDU schwer wird, bei dem Thema an den anderen vorbeizukommen, beziehungsweise die Aufmerksamkeit in dem Bereich auf sich zu ziehen. Und ob man da landespolitische Themen wie Lehrermangel und so weiter wirklich ernsthaft zum Streitpunkt, zum Zentrum der Auseinandersetzung machen kann, sehe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht.
Da muss ich dir zustimmen, Thomas. Das ist auch sicherlich die Grundproblematik, die Mario Vogt auch besonders hat, ne? Weil der hat natürlich jetzt seinen gesamten Wahlkampf komplett auf landespolitische Themen ausgelegt. Und es ist halt alles darauf ausgelegt, Bodo Ramelow zu attackieren, Björn Höcke und die AfD sozusagen zu marginalisieren, also als Chaotentruppe unregierbar, nicht machbar, gar nicht. Und Ramelow, derjenige, der jetzt total versagt hat als Ministerpräsident, das ist die Strategie. Und jetzt kommt halt eben die ganze Debatte um die Friedensfrage dazu. Das ist schon schwierig, wenn man sich das mal jetzt vor Augen führt, dass das sozusagen möglicherweise für die Leute wahlentscheidend sein wird, obwohl es hier eigentlich tatsächlich um landespolitische Themen geht. Und da offenbart sich eigentlich auch so ein bisschen die Grundschwäche, also jetzt mal abgesehen vom BSW, weil da kann man nicht viel darüber sagen, aller vertretenen Parteien im Landtag, weil ich glaube, dass sie in weiten Teilen es in all diesen Jahren, das gilt für die CDU genauso, in all den Jahren es nicht geschafft haben, sich genau Gedanken darüber zu machen und vor allem auch Konzepte zu entwickeln und dann in die Praxis umzusetzen, wie man versucht, den großen ländlichen Raum in Thüringen mit den wenigen urbanen Gebieten miteinander zu verbinden. Das ist ein zentrales Element, weil ich glaube, dass es in vielen Regionen wirklich das Gefühl gibt, sich abgekoppelt zu fühlen. Und da gibt es eigentlich keine richtigen Antworten drauf. Und dann sagen die Leute, na gut, dann, wenn die sich nicht für uns interessieren, interessieren wir uns für die auch nicht. Aber die Frage Frieden und gute Beziehung vielleicht zu Russland oder sonst irgendwas, das ist für uns wichtig. Dann wählen wir halt die oder die.
Und dann offenbar gibt es eine große Zustimmung zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Liegt bei Umfragen um die 21%. Wenn man da so guckt, also Bodo Ramelow hat ungefähr 20% verloren. Das ist jetzt nicht nur so, dass frühere Linkenwähler jetzt das BSW wählen, aber es hat die Linke in Thüringen schon empfindlich getroffen, oder?
Natürlich, also die Wählerwanderung ist ja da, sowohl von AfD als auch von Linken zum BSW. Auf jeden Fall, weil das BSW präsentiert sich eben tatsächlich als eine echte Alternative, ne? Für die Wähler, die mit der AfD so ein bisschen geliebäugelt haben, aber das dann doch irgendwie als so ein Bad-Thema gesehen haben. Naja, doch vielleicht zu rechts, naja, doch Nazis möglicherweise. Ja, so, also so ein bisschen dieses Problem im Kopf gehabt haben und dann gesagt haben, oh, jetzt habe ich aber eine Alternative. Und bei den Linken gibt's auch, glaube ich, viele unzufriedene Wähler, die die Linkspartei oder die Linke immer gewählt haben und mit vielen Dingen nicht zufrieden sind.
BSW in Thüringen, was sind die Köpfe?
Es ist in erster Linie natürlich Katja Wolf. Als ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach, ehemaliges Mitglied der Linken, langjähriges Mitglied der Linken, war viele Jahre im Thüringer Landtag, ist eine taktisch kluge Politikerin, die erstens A, viel Ahnung von Landespolitik hat, die aber auch viel Ahnung von Kommunalpolitik hat, weil sie eben lange als Oberbürgermeisterin einer Stadt gearbeitet hat. Die kennt sich gut aus in Thüringen, das ist wichtig. Ist eine Pragmatikerin, die ist eigentlich im Prinzip das Gesicht. Und dann hat man so ein bisschen so ein Dreiergestirn jetzt draus gemacht. Da gibt es ja diesen Medienunternehmer Schütz, der war bisher Nummer 2. Und dann die Nummer 3, die dahinter steht, ist ja der ehemalige MDR-Moderator Steffen Quasebart, der jetzt momentan aktuell auch so ein bisschen als ja, so eine Art Pressesprecher für die Partei fungiert. Und falls das BSW an einer Regierung beteiligt sein sollte oder falls sogar es tatsächlich zu dem Fall kommen sollte, dass Katja Wolf Ministerpräsidentin werden sollte in Thüringen, ja, dann wird das für das BSW eine Herkulesaufgabe. Dann das alles zu stemmen, um genügend Personal einfach auch zu haben, ne?
Na, ich denke, wenn es eine Regierungsbeteiligung gibt, egal ob in Sachsen oder Thüringen, wird man einfach schon mangels Masse sich Leute von außerhalb dieser Länder holen müssen. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja auch zum Teil erfahrene Kommunalpolitiker, langjährige Kommunalpolitiker anderer Parteien angelandet. Und ich denke mal nicht, dass es das BSW an sich nicht bewältigen wird. Das wird natürlich an sich eine logistische Aufgabe. Dieser Landesverband, der hat ja noch nicht mal irgendwie 80 Leute. Also das ist ja sozusagen ein Mini-Verband, oder?
Ja.
Weil das natürlich von der Zentrale, also von Sarah Wagenknecht und ihrem Kernteam offenbar sehr stark reguliert wird, weil man Angst hat, dass man ansonsten von Querulanten und U-Booten überrannt wird.
Es gibt ja immer so den Vorwurf, dass auch Sarah Wagenknecht plakatiert wird, obwohl sie überhaupt nicht antritt in Thüringen. Themen wie zum Beispiel der Ukraine-Konflikt, was ja überhaupt kein Landesthema ist, verwendet werden im Wahlkampf. Gibt es denn speziell Thüringer Themen, mit denen die auftreten?
Nein. Ist mir jedenfalls aktuell nicht wirklich erinnerlich. Das mag ja durchaus sein, dass es da in den ein oder anderen Interviews von Katja Wolf immer mal irgendwie den ein oder anderen Punkt gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen, alles, was man an den Plakaten beim BSW derzeit sieht, da ist Sarah Wagenknecht drauf und da geht es halt eben um Krieg und Frieden oder um Renten oder um sozialen Auf- und Abstieg. Aber es hat mit Thüringer Themen eigentlich so gut wie gar nichts zu tun.
Wir haben eigentlich vorhin nur gesprochen über das BSW als potenzieller Koalitionspartner für die CDU. Es könnte ja aber auch sein, Bodo Ramelow und die Linke legen nochmal zu. Könnte der mit dem BSW?
Bei Bodo Ramelow muss man auf alles gefasst sein. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Bodo Ramelow auch irgendwie da eine Möglichkeit findet. Ich bin mir da nicht so ganz hundertprozentig sicher. Man muss halt immer bedenken, in all diesem Ganzen stehen ja auch menschliche Auseinandersetzung, menschliche Verwerfung mit im Raum.
Ja, ich erinnere auch gerade bei Frau Wolf, ne?
Genau.
Also er wollte sie ja, man könnte böse sagen, kaufen. Er hat ja gesagt, wenn du nicht zum BSW gehst, dann bist du in meinem nächsten Kabinett dabei.
Das geht ja noch viel tiefer und das geht ja auch noch viel weiter. Und Katja Wolf und ihre Karriere in der Linkspartei, das ist ja auch eine lange Geschichte gewesen und die ist auch von einer gewissen Frustration und einem gewissen Scheitern auch geprägt gewesen. Ja? Und da gab es auch Leute in der Fraktion, aber auch im Landesverband, die da hinter den Kulissen das ein oder andere getan haben, dass Katja Wolf eben nicht die Karriere gemacht hat, die sie vielleicht wollte. Ich glaube, das darf man niemals vergessen dabei, dass diese Verwerfungen auch ein Stück mit dabei sind. Und dann wird sich natürlich rausstellen, kann man das professionell genug raushalten? Findet man einen Modus operandi, um miteinander irgendwie eine Koalition zu bilden? Ich denke schon, das ist durchaus machbar, hängt auch sicherlich davon ab, wer da noch Koalitionspartner sein wird da drin. Das wird natürlich vom Abschneiden der SPD und auch der Grünen abhängen, ob die reinkommen oder nicht reinkommen. Das Gleiche gilt aber auch für die CDU und das BSW, das ist ähnlich. Da wird es noch schwieriger werden, weil da, glaube ich, teilweise auf beiden Seiten sehr fremdelnde Menschen miteinander klarkommen müssen.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über verschiedenste politische Akteure gesprochen, aber noch nicht über die stärkste Kraft laut den Umfragen im Moment. Also die Partei mit den meisten Zustimmungswerten in Thüringen, das ist die AfD mit 28%. Und das bei einem Landesverband, der ebenso wie der Sächsische vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft ist. Und in Thüringen mit einem Landeschef und Spitzenkandidaten Björn Höcke, der offiziell Faschist genannt werden darf. Nochmal die Frage erstmal zu dir, Ludwig, nach Thüringen. Was ist denn da eigentlich los?
Inwiefern?
Na, so hohe Zustimmungswerte in Thüringen für eine Partei, die eben vor allen Dingen gerade in Thüringen ja auch wirklich als rechtsextrem eingestuft ist.
Ja, also ich glaube, die AfD hat sehr stark aus der Corona-Phase heraus profitiert, hat sich ja sehr stark auf die Seite von den Menschen gestellt, die dann der Meinung waren, sie müssten protestieren gehen und hat diesen Protest halt auch sehr stark instrumentalisiert. Der hat also einen großen Teil des Frustrationspotenzials, das sich in einigen Regionen auch hier in Thüringen gebildet hat, besonders in Süd- und in Ostthüringen, das hat sie halt geschickt aufgefangen. Und Björn Höcke hat es halt geschafft, auch das tatsächlich zu kanalisieren. Das ist ihm halt in der Zeit, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, 15, 16 schon sehr gut gelungen. Ja, das hat sich in den Umfragen noch nicht so stark wiedergespiegelt. Und dann hat das aber so richtig an Fahrt aufgenommen in der Corona-Phase. Und das ist auch erstmal weitestgehend nicht abgeebbt. bis eben Anfang dieses Jahres. So ab Frühjahr wurde es ja langsam dann doch etwas schwächer.
Da sprechen wir gleich drüber. Thomas, für den Film Wenn die AfD regiert, bist du auch in Gera gewesen. Da gab es so einen mobilen Stand der AfD. Man weiß, dass die viel vor Ort sind, versuchen so die Kümmererpartei zu sein. Ist das auch ein Teil des Erfolgsrezeptes für 28% Umfragewerte?
Ich denke schon, dieses AfD-Mobil, das steht halt da wirklich jeden Sonnabend im Stadtzentrum und da gibt es halt so eine Verlässlichkeit. Und na klar, die haben im Prinzip das Modell übernommen, was früher die Linken bzw. ihr Vorgänger, die PDS, eingeführt hatten. Diese Kümmererpartei, die lokal sehr stark verantwortlich ist. Dann haben wir natürlich auch eine große Beweglichkeit und die zeigt sich gerade bei Höcke und seinem Umfeld. Da hat ein Milieu seine Partei gefunden, eine Partei im Milieu. Man kann es bei Höcke ganz gut illustrieren. Höcke hat ja grundsätzlich, also neben seinem ausländerfeindlichen Grundbild, hat er auch eine sehr ständische Vorstellung von der Gesellschaft. Und da hat er sich in den letzten Jahren wirklich bewegt, meiner Meinung nach vor allen Dingen unter dem Einfluss von Benedikt Kaiser, ehemaliger Neonazi aus Chemnitz, heute einer der führenden Köpfe der Theorieentwickler der sogenannten Neuen Rechten, arbeitet auch für einen Thüringer AfD-Bundestagsabgeordneten. Und der hat Höcke und seinem Umfeld nahegebracht, dass man im Osten nur Erfolg haben wird, wenn man die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt. Und das hat die AfD, meiner Meinung nach, angefangen 2017 etwa, unter Höckes Ägide relativ erfolgreich gemacht und betont es bis heute stark. Und das kommt bei vielen Leuten an. Also diese Verbindung von sozialen Wohltaten, nur für Deutsche am besten, verfängt sehr wohl. Es gibt allerdings, glaube ich, einfach eine Grenze für Höcke, das ist, was Ludwig vorhin gesagt hatte. Das sieht man ja auch an dem Abschmelzen, als das BSW aufkam bei den AfD-Zahlen. Höcke ist jemand, der sich jetzt im Wahlkampf versucht, als Thüringer Familienvater zu inszenieren. Also da gibt es diese Bilder, wo er eine Sonnenbrille auf hatte. Seine Wahlkampfveranstaltungen heißen Sommerfest, glaube ich, ja, Ludwig?
Sommerfest, ja, ja, Sommerfest. Genau.
Und es gibt dieses geschickt gemachte, aber doch perfide Plakat, Sommer, Sonne, Remigration mit einem Flugzeug drauf, sozusagen der launige Abschiebeflieger. Er versucht sich aber so als Familienvater zu inszenieren und der völkische Fanatiker, der ist, und der soll hinter dem seriösen Landesvater versteckt werden. Aber wir wissen bei Höcke, das bricht immer wieder durch und man merkt das jetzt auch, er trägt das schwer damit, wenn es mal massive Proteste gab, wie kürzlich, ich glaube in Saalfeld, wo dann gleich gedroht hat, dass seine Anhänger dann alle gleichzeitig aufs Polizeirevier geben, um dann eine Anzeige zu stellen. Und man merkt ja auch, er hat diese Niederlagen vor Gericht, den er wegen seines Spruchs da erlitten hat. Also
in Halle.
Urteile sind ja noch nicht rechtskräftig, muss man natürlich dazu sagen. Er hat ja jetzt angefangen, das ist eines seiner neuen Lieblingsthemen, ständig zu behaupten, die Justiz in Deutschland, also speziell auch die Gerichte, sei nicht unabhängig. Und das heißt, bei Höcke wird die entscheidende Frage sein, hält er diesen Kurs durch, den er und die Denker um ihn herum sich ausgedacht haben? Oder bricht er da immer wieder raus? Und ich glaube, er hat selber gemerkt, zum Regieren wird es diesmal für ihn wahrscheinlich nicht reichen, aber sie zielen halt auf diese sogenannte Sperrminorität, dass ohne sie keine Zweidrittelmehrheit bei Entscheidungen möglich ist.
In dem Podcast zu Sachsen hast du das schon mal dargelegt, was die AfD dann alles machen kann, wenn sie diese sogenannte Sperrminorität hat. Was ist das alles?
Wenn die AfD mehr als ein Drittel der Sitze hat, dann werden bei Entscheidungen, wo Zweidrittelmehrheiten des Landtags nötig sind, zwei Optionen für die AfD verfügbar. Sie kann dann entweder Entscheidungen blockieren, verhindern, verzögern, oder sie kann Kompromisse zu ihren Gunsten erzwingen, sodass die anderen sich auf sie einlassen müssen. Und Torben Brager, der auch einer der engsten Vertrauten von Höcke ist und parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion, der hat ja auch in einem Podcast mit 1% ganz klar gesagt, dass dieses Erreichen der Sperrminorität für sie ein wichtiger Schritt ist, dahin, dass sie von den anderen Parteien akzeptiert werden, zur Normalisierung. Dass sozusagen irgendwann gar nicht mehr in Frage steht, dass man mit der AfD zusammenarbeiten muss. Und erstmal so über die Hürde, dass die anderen mit ihnen kooperieren müssen. Und in der Hoffnung, dass man dann irgendwann selber auch ganz normal zur Landesregierung gehört. Also da steckt schon ein Denken über eine längere Frist drin, ein strategisches Denken. Eine Rolle spielen würde diese Sperrminorität bei jeder Verfassungsänderung. Bei der Bildung des Kontrollgremiums, das den Verfassungsschutz des Landes kontrolliert. Dann die Besetzung der Führungsposten des Landesrechnungshofes, also Chefposten und Vizeposten. Es betrifft auch die Geschäftsordnung des Landtages, die Auflösung des Landtages. Und in Thüringen gibt es eine Besonderheit, die gibt es in Sachsen nicht. Der Richter- und Staatsanwaltswahlausschuss, der wird auch mit Zweidrittelmehrheit, zumindest was den Teil, der vom Landtag gebildet wird, betrifft, durch Zweidrittelmehrheit gebildet. Und das Wichtigste in der Frage, das Landesverfassungsgericht. Bis Ende 29 müssen dort die neuen Mitglieder neu besetzt werden. Da stellen sich ja natürlich tatsächlich bestimmte Fragen, wenn es da zu Blockaden kommt. Wie geht man denn um? Weil es gibt Altersgrenzen. Es kann natürlich auch passieren, dass mal irgendwann jemand stirbt. Und da besteht dann tatsächlich eine Gefahr, wenn es bei Blockaden bleibt, dass dann irgendwann dieses Gremium arbeitsunfähig wird. In der Realität wird es natürlich darauf hinauslaufen, dass die AfD, sagen wir mal, Kompromisse bei bestimmten Kandidaturen erreichen wird, damit ist zu rechnen. Man muss sagen, es gab ja im Vorhinein auch Gespräche und Diskussionen und Expertenempfehlungen, so bestimmte Gesetze gegen so eine möglichen Blockaden besser zu gestalten, aber da konnte man sich nicht einigen. Ist man sozusagen vor allen Dingen von Seiten der Linken und der CDU nicht zusammengekommen, muss man sehen, ob man das später mal bereuen wird.
Ich gebe Thomas da recht, das wird für die AfD tatsächlich zu einer Gretchenfrage werden. Erreicht sie die Sperrminorität oder nicht? Und eins ist klar, also momentan nach den jetzigen Umfragen, glaube ich, hat sie es nicht. Wenn sie das nicht schafft, dann geht das auch mit Björn Höcke nach Hause.
Naja, der scheint ja sowieso schon gerade so ein bisschen, würde mal vorsichtig sagen, zumindest in der Kritik zu stehen. Ja. Aber jetzt der AfD-Bundestagsabgeordnete Klaus Stöber hat dem Tagesspiegel gesagt, für die Übernahme von Regierungsverantwortung sehen ihn, das ist also Björn Höcke, viele in der AfD als Hindernis. Und er sagte auch, sein Hang zum Egozentrismus hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Das ist jemand aus der eigenen Partei.
Das ist jemand aus der eigenen Partei und der natürlich auch aus einem bestimmten Grund Probleme mit Björn Höcke hat, weil Klaus Stöber aus dem Westthüringer Bereich kommt und da gibt es große Auseinandersetzungen. Da sind zwei Kandidaten für die Landtagswahl gekürt worden. Die wollte angeblich die Parteiführung der AfD nicht und hat jetzt schlussendlich die Unterschrift für diese Kandidatur verweigert, sodass die nicht vom Landeswahlausschuss zugelassen werden konnten. So. Und das hat also zu schweren Auseinandersetzungen geführt. Und man hatte das häufiger schon und das wirft halt jetzt so ein bisschen so ein Licht auf die AfD in Thüringen und besonders auf die AfD-Führung und vor allem auf Björn Höcke mit dem Grundvorwurf seiner Gegner, die sagen, also Leute, die Höcke nicht genehm sind, die werden von Höcke quasi niedergemacht, die werden nicht zugelassen, da werden alle möglichen Dinge versucht, nur um sie halt irgendwie nicht hochkommen zu lassen, ne? Und das hat natürlich innerhalb der Partei Höcke sicherlich auch geschadet. Ich denke gerade auch von Seiten der Bundespartei beobachtet man das ziemlich genau. Sei auch zu erinnern daran, jetzt beim Bundesparteitag in Essen ist Höcke mit zwei Sachen gescheitert, die er da versucht hat einzubringen. Das wäre ihm früher auf anderen Bundesparteitagen nicht passiert. Das heißt also schon, sagen wir mal, wenn man so mit einigen AfD-Spezialisten und Beobachtern spricht, die Macht von Björn Höcke, die ja immer so als völlig unangreifbar galt, die erodiert schon ein ganzes Stück. Und ich weiß nicht, Thomas, wie du das jetzt so von den letzten Veranstaltungen, die Höcke so gemacht hat, wahrgenommen hast, aber er hat halt auch manchmal so eine lamoriante Art. Ja, er wird dann so ein bisschen selbstweinerlich, wie schlimm die Welt ist, die über ihn herfällt und ihn nicht versteht und seine Agenda nicht versteht. Also sobald er unter seinesgleichen, seinem ihm jubelnden Wahlvolk da ist, dann fühlt er sich wohl. Aber es fällt ihm halt extrem schwer, wenn er auf Widerstand stößt. Damit tut er sich offensichtlich schwer.
Naja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob die Macht von Björn Höcke wirklich erodiert. Ich meine, ist ja immer so, auch bei anderen Politikern ist alles immer so ein bisschen auch in Wellenform und man darf halt nicht unterschätzen, die Leute, die ihm zuneigen, die kann er natürlich nach wie vor begeistern. Und da hört natürlich die Opferinszenierung schon immer dazu. Er nimmt ja auch seine Person, um die quasi auf die Teilnehmer seiner Veranstaltung auszuweiten, damit man sich sozusagen als große Gemeinschaft fühlt. Und das verfängt er bisher sehr erfolgreich. Ich habe das immer wieder erlebt, wie nicht nur am Ende solcher Veranstaltungen und Reden von Höcke, nicht nur er Tränen vor Begeisterung über sich selbst in den Augen hat, sondern auch Teilnehmer und Teilnehmer dieser Veranstaltung. Das ist teilweise schwer verständlich, aber es ist so. Und die interessante Frage wird sein, und das wird vielleicht auch über den Erfolg von Björn Höcke bei dieser Wahl entscheiden, gelingt es ihm, so einen Mobilisierungseffekt zu erzeugen, wie man ihn bei den Stichwahlen zum Landratsamt in Sonneberg und auch dann im Saale-Orla-Kreis hatte, wo ja tatsächlich bei den Stichwahlen nochmal die Wahlbeteiligung nach oben ging und die Wahlbeteiligung vor allen Dingen durch AfD-Wähler, die dazukamen, erhöht wurden. Schafft er es zumindest, die Anmutung einer Machtoption emotional zu transportieren, sodass mehr Leute zur Wahl gehen, weil man muss sich nicht vormachen, im Moment sieht es so aus, als wenn die einzigen beiden Parteien, die ernsthaft mobilisieren können, die AfD und das BSW sind. Und am Ende wird die Frage der Wahlbeteiligung, die nach meiner Einschätzung deutlich höher sein könnte als letztes Mal, vielleicht auch darüber entscheiden, ob die Grünen und eventuell auch die SPD am Ende überhaupt im Landtag sein werden.
Die Umfragewerte für die AfD sind zurückgegangen. Wenn Höcke dieses Ziel, das Erreichen der Sperrminorität, nicht erreicht, ist dann auch seine Position im Landesverband in Thüringen gefährdet?
Nee, das glaube ich erstmal aktuell nicht. Auf der bundespolitischen Ebene, die ja auch nicht ganz unwichtig ist, wird er vielleicht nicht mehr so dieser Machtfaktor sein. Ne? Also dieser Spiritus Rector, von dem man ja immer gesagt hat, es ist der Strippenzieher im Hintergrund, das ist der mächtige Mann in Thüringen, der die halbe Bundes-AfD in der Hand hat und so weiter. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das so ist. Man muss halt immer dazu sagen, dieser Rückgang der Umfragezahlen liegt eben in erster Linie am BSW. Und es liegt aber auch sicherlich nicht zu großen Teilen, aber auch zu gewissen Teilen halt eben daran, dass eben dieses Bild von Björn Höcke, zumindest vielleicht bei einigen Haderern und die sich nicht so ganz sicher sind, vielleicht bei diesen volatilen Wählern, vielleicht eben nicht mehr so stabil ist. Ja, dass man sagt irgendwie so, naja, aber irgendwie wirkt er jetzt doch nicht so überzeugend und so weiter. Ne? Und da wird jetzt die spannende Frage werden, da gebe ich Thomas recht, reißt er das Ruder nochmal rum? Kann er die Leute da nochmal begeistern? Gelingt es ihm tatsächlich, die Leute zu mobilisieren, an die Wahlurne zu gehen? Ne? Also zum Beispiel ist er halt ein ganz großer Verfechter auf Reden, der immer sagt, machen Sie keine Briefwahl, gehen Sie an die Wahlurne und gehen Sie auch danach zum Auszählen. Ne? Also er kolportiert so ein bisschen dadurch, so ein bisschen zu gucken, ja, passen Sie bloß auf, dass es bei dieser Wahl
nicht mit Rechten
da möglicherweise betrogen werden könnte, natürlich zu Ungunsten meiner Partei. Weil man uns mit allen Mitteln, ob juristischen Mitteln oder polizeilichen oder geheimdienstlichen Mitteln, mit allen Mitteln uns als wahre, echte Opposition versucht zu bekämpfen.
Lasst uns zum Schluss noch mal kurz auf die anderen politischen Akteure, die es ja in Thüringen auch noch gibt, schauen. Das sind die FDP, die Grünen und die SPD. Ich fange mal mit der FDP an. Ihr habt es im Gespräch auch schon ein paar Mal genannt, die sogenannte Kemmerich-Affäre. Nur ganz kurz zusammengefasst, 2019 hatte die FDP gerade so die 5% geschafft, war im Landtag und stellte dann für knapp 4 Wochen den Ministerpräsidenten. Was war passiert? Die CDU hatte zusammen mit der AfD den FDP-Chef Thomas Kemmerich gewählt. Der hat diese Wahl auch angenommen, war ein großes Thema, wochenlang. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, das muss wiederholt werden. Das war jetzt auch nicht unbedingt eine demokratische Äußerung. FDP-Chef Lindner hat den Kemmerich damals zurückgepfiffen. Momentan liegt die FDP in Thüringen bei 2%. Und Herr Kemmerich plakatiert vor allen Dingen gegen die Ampel, wettert gegen die Ampel. Also es ist seine eigene Partei. Die FDP sitzt ja in der Regierung. Sind jetzt die 2% noch ein Ergebnis von 2019 oder ist es wirklich die Ampel?
Also ich glaube, dass das so ein Mix aus beiden ist. Der Niedergang der FDP begann ja damit, dass erstens die FDP in Thüringen nicht in der Lage war, sich Thomas Kemmerich zu entledigen und vielleicht einen Neuanfang zu starten. Das wäre der erste Weg gewesen. Eventuell halt nach dieser ganzen Geschichte mit dieser Ministerpräsidentenwahl vielleicht da nochmal einen Neuanfang zu machen. Diese Kraft hat die FDP in Thüringen nicht gehabt. Dann kam hinzu, dass eine FDP-Abgeordnete die Fraktion verlassen hat. Daraufhin war die FDP gar keine Fraktion mehr im Landtag, sondern nur noch eine parlamentarische Gruppe. Das heißt also, es ist natürlich erstens Personal und Geld davon gegangen. Und dann hat Berlin gesagt, als die FDP in Thüringen sich entschieden hat, Thomas Kemmerich zum Spitzenkandidaten dieser Landtagswahl zu machen, von uns gibt es keine Unterstützung dafür. So, und das heißt also, im Prinzip ist der Thüringer FDP-Landesverband einer, der auf einsamer Flur da vor sich hinkämpft. Und ich glaube, für die Bundes-FDP spielt Thüringen eigentlich gar keine Rolle. Es ist völlig irrelevant. Die wissen, das sind 2%. Ob jetzt Christian Lindner hierher kommt und hier noch irgendwas versucht rumzureißen, das ist völlig marginal. Kemmerich hat diesen Wahlkampf komplett auf sich und seine Person gemünzt. Das Thema FDP spielt auch gar keine Rolle, sondern es geht um Thomas Kemmerich und nicht um die FDP. Also das wäre ein politisches Wunder, wenn die in den Landtag kommen würden.
Ebenfalls im Moment nicht im Landtag sind die Grünen. Habt ihr auch schon ein paar Mal angesprochen im Gespräch, haben es schwer, gerade im ländlichen Bereich. Während der letzten Legislatur gab es auch Unruhe. Eine Ministerin hat die Regierung verlassen, ein anderer Minister wurde abberufen. Es gab 2 neue. Wo liegen die Gründe dafür, dass die Grünen da so schwach sind in Thüringen?
Naja, die Grünen in Thüringen waren schon immer gut für innere persönliche Parteiquerelen und Kriege und Auseinandersetzungen. Das haben die immer schon gerne gemacht. Das ist also nicht das erste Mal. Allerdings muss man halt so zusagen, der Move von Anja Sigismund, die Fraktion und auch den Landesverband ja de facto zu verlassen und in die freie Wirtschaft zu gehen, ohne das vorher in irgendeiner Weise zu versuchen, mal strategisch mit der Partei zu besprechen, ein Ausstiegsszenario gemeinsam zu entwickeln, sondern alle völlig vor den Kopf gestoßen. Das hat schwere Wunden geschlagen. Der Abgang oder die Abberufung oder dass man Dirk Adams dann als Justizminister gezwungen hat, zurückzutreten, um den Proporz wiederherzustellen. Meine Frau war auch extrem schwierig, extrem umstritten. Die Partei hat da also wahnsinnig Federn gelassen. Sie haben eigentlich das einzig Kluge gemacht. Sie haben eine gestandene und auch, sagen wir mal, erfahrene Landespolitikerin mit Madeleine Henfling jetzt als Spitzenkandidatin dahingesetzt, die tatsächlich auch halbwegs auch in der Lage ist, mit ein bisschen Erfahrung ihrer parlamentarischen Zeit als Abgeordnete jetzt zu versuchen, diesen Wahlkampf irgendwie über die Bühne zu bringen, in der stillen Hoffnung, dass es eben in ihren Hochgebieten wie in Jena oder auch in Erfurt oder Weimar, das sind ja die grünen Hochburgen in Thüringen, da irgendwie so viele Stimmen zusammen zu kratzen, dass sie es halt über die 5%-Hürde noch gerade so schaffen.
Aber die größte Gefahr droht ihnen nicht von der Untreue ihrer Wähler, sondern ich glaube, die droht ihnen davon, dass durch die Mobilisierung bei AfD und BSW-Anhängerschaft die Wahlbeteiligung hochgehen könnte und sie dann sozusagen nicht mehr die 5% schaffen.
Genau.
Die SPD ist nach den jetzigen Umfragen im Landtag vertreten. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz ein bisschen in die Vergangenheit schauen, weil Thüringen ist ein SPD-Land. Der Vorläufer der SPD wurde in Eisenach gegründet. Später gab es die Vereinigung in Gotha schon 1875. Und nach der Wende ist die SPD eigentlich ganz gut gestartet in Thüringen. Also die hatte da knapp 23%, 1994 sogar 30%. Der damalige SPD-Chef Gerd Schucher, der war Thüringer. Aber seitdem geht es eigentlich immer weiter abwärts mit der SPD. Es ist so ein bisschen anders als zum Beispiel in Sachsen. Da war die SPD von Anfang an nicht so stark, obwohl Sachsen ja auch so geschichtlich als SPD-Land gilt. Warum hat die SPD die Thüringer nicht überzeugen können? Warum hat sie da so viel verloren?
Ich glaube, die SPD hat auch ein bisschen dieses CDU-Problem. Ne? Sie war halt eben über viele Jahre in den Frühneunzigern in der Regierung mit, also in der ersten natürlich nicht, da war es ja eine CDU-FDP-Koalition, aber dann war sie ja in der anderen Koalition in den 90ern mit dabei gewesen bis 99, war dann trotzdem immer noch sehr präsent im Landtag, hat sicherlich auch damals versucht, so ein bisschen auch eine Form der Oppositionsarbeit zu machen, war aber doch immer auch ein verlässlicher Partner im Parlament. Und ich glaube, da hat es so ein bisschen an der Profilierung gefehlt, dass die Leute vielleicht auch nicht so genau unterscheiden konnten, ist die SPD jetzt nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen wie die CDU oder ist die CDU nicht so ein bisschen wie die SPD? Also ich glaube, das war so ein bisschen auch politisch von den Inhalten her ein bisschen schwierig. Und dann war es natürlich auch eine Frage der Köpfe. Das muss man auch dazu sagen. Also Christoph Matschi als SPD-Vorsitzender war halt doch ein bisschen eine blasse Figur. Der hat ganz gut mit Christine Lieberknecht harmoniert in dieser Koalition zwischen 2009 und 2014. Aber so ein richtiges Profil hat er seiner Partei auch nicht geben können. Andreas Bausewein, der dann SPD-Vorsitzender war, inzwischen gescheiterter Oberbürgermeister von Erfurt, der ja sogar mit einem BSW-Übertritt kokettiert hatte, hat das auch nicht so richtig gemacht. Also die SPD hat sich so ein bisschen wie von sich selbst innen angefangen aufzulösen. Da waren auch immer ständig irgendwelche Machtkämpfe. Jetzt muss man mal gucken. Also Georg Mayer ist jetzt vielleicht nicht die optimalste Besetzung. Allerdings muss man ihm eins zugestehen, er hat es relativ souverän hingekriegt, den Listenparteitag über die Bühne zu bringen, ohne dass man sich da komplett gegenseitig an den Hals gegangen ist. Die Liste des Landesvorstandes ist so weitestgehend auch durchgegangen. Er hat da sicherlich auch ein paar Leute kaltgestellt auf dieser Liste. Jetzt wird man mal sehen. Es gibt diese große Problematik bei der Thüringer SPD aktuell. Und das ist halt einerseits der Tod von Thomas Hartung, der war ein Weimarer SPD-Abgeordneter, ein nicht unwichtiger Mann. Und das zweite ist der derzeitige aktuelle Fraktionsvorsitzende Matthias Hay, der ist schwer krank und muss man gucken, wie lange der noch durchhält. Das ist gerade echt nicht ganz einfach, auch emotional für die Thüringer Sozialdemokraten jetzt in diesem Wahlkampf. Wir werden mal sehen.
Der MDR hat eine eigene Befragung, die heißt MDR fragt. Und die hat ein Stimmungsbild vor der Landtagswahl in Thüringen gemacht. Das ist nicht repräsentativ, muss man immer dazu sagen. Und nach dieser Befragung schauen 34% mit Sorge auf die Landtagswahl, 31% mit Hoffnung und 12% mit Unsicherheit. Ludwig, du bist ja jetzt in der Runde derjenige, der in Thüringen eine Stimme abgeben kann. Wie ist dein Stimmungsbild mit Blick auf den 1. September?
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, entscheidend wird halt wirklich werden, wie das mit der AfD und dieser Sperrminorität ausgehen wird, weil das zu einem politischen Blockadeproblem werden könnte, wenn das so kommt. Ansonsten glaube ich, wird man sehen, das werden wie auch immer volatile Bündnisse werden. Man wird vielleicht in der Arbeitsebene und dann tatsächlich auch im politischen Alltag vielleicht sogar halbwegs gute Wege finden, miteinander zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die ersten Spannungspunkte wird es dann immer bei dem Thema Haushalt geben, wenn es ums Geld geht, weil da haben immer alle ihre Probleme damit. Da kann man viel erreichen, aber auch viel verlieren. Insofern, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird. Ja, ich gebe auch zu, der Aufwuchs der AfD, der macht mir schon Sorgen. Aber das muss man jetzt erstmal so hinnehmen. Das lässt sich jetzt eben einfach nicht ändern. Und dann wird man halt sehen, wie das halt in der Zukunft auch weitergehen wird mit der AfD, auch im Thüringer Landtag.
Nach dem 1. September wissen wir mehr. Vielen Dank, Ludwig Kenzia, und Grüße nach Erfurt.
Dankeschön.
Und vielen Dank auch dir, Thomas Datt.
Bitte. Ciao.
Und ein Dank geht auch an Sie fürs Zuhören. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, in der vorigen Folge haben wir an dieser Stelle über Sachsen gesprochen. Auch da wird am 1. September gewählt. Wenn Sie diesen Podcast gern hören, dann vergeben Sie doch bitte dort, wo Sie uns hören, einen Stern oder eine Bewertung. Darüber freuen wir uns besonders. Und natürlich über Abos. Damit verpassen Sie auch keine unserer Folgen. Bei MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint immer freitags alle 2 Wochen eine neue Folge. Da, wo Sie uns gerade hören, und in der ARD Audiothek. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Auch in unserem Transkript ist alles nochmal verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 23. August, dann wieder mit Esther Stephan. Wir hören uns, so Sie mögen, in 4 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.